Landsiedel NLP Podcast.
Landsiedel NLP Podcast.
Landsiedel NLP Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich bin heute im Gespräch mit Michaela Brohm. Hallo Michaela, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch.
Hallo Stefan, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, zu Beginn magst du vielleicht ein bisschen erzählen, was machst du, was treibt dich um, was hast du mit dem Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung zu tun, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können.
Ja, wer bin ich? Ich bin auf jeden Fall Mutter, ich bin arbeite als Coach und ich glaube, das ist so meine Herzensangelegenheit, deswegen bin ich auch heute hier und freue mich, darüber sprechen zu dürfen. Ich arbeite da und unterstütze Menschen, die ja eigentlich, sage ich mal so, die Beziehung zu sich selbst aufbauen möchten und habe unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Es macht mir unheimlich Spaß, ich kann da gar nicht genug von bekommen und versuche dann die Ansätze, die ich da so mitbekommen habe, in meinen Coachings zu vereinen und dann irgendwie so den ganz individuellen Weg für denjenigen zu finden, der da gerade vor mir sitzt.
Ja, Michaela, wie alt sind denn deine Kinder?
17 und 19 sind die.
Also schon aus dem Gröbsten raus, wie man so sagt.
Ja, manchmal kann man auch so ein bisschen sagen, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ne? Das sind dann ganz andere Sorgen, aber es ist total schön und es ist eine wunderschöne Zeit gerade.
Ja, sehr gut. Wie lange bist du schon Coach oder als Coach aktiv?
Seit 2020 jetzt.
Also quasi, ja, während Corona könnte man fast sagen.
Ja, ne? Tatsächlich habe ich Corona genutzt, um mich da selbstständig zu machen.
Das heißt, bist du dann auch online im Coaching oder auch in Präsenz oder beides oder wie machst du das?
Genau, online und in Präsenz, wobei ich tatsächlich sagen muss, in Präsenz mag ich es lieber, aber online geht es genauso gut. Aber es ist halt, der Beziehungsaufbau ist meiner Meinung nach anders, wenn man jemanden direkt vor sich sitzen hat, als wenn es über die Kamera ist.
Genau, ja. Was ist dir denn wichtig in der Arbeit mit deinen Klienten?
Ich würde sagen, das Wichtigste ist mir tatsächlich zuerst mal der Beziehungsaufbau, mit demjenigen tatsächlich gut ins Gespräch reinzufinden, demjenigen Vertrauen schenken zu können. Und das ist für mich tatsächlich die Basis eines guten Coachings, wenn derjenige, der da gerade vor mir sitzt, mir sein Vertrauen schenken kann, sich mir öffnen kann, weil man dann meiner Meinung nach ganz anders arbeiten kann. Und das ist einfach total schön zu sehen und das mag ich besonders gerne. Und das ist für mich tatsächlich das Wichtigste.
Das ist ja das, was wir im NLP auch oft mit dem Begriff Rapport beschreiben und sagen, mega wichtige Voraussetzung und Basis. Hast du Möglichkeiten oder wie du das bewusst machst oder ist das eher unbewusst bei dir mit den anderen Menschen, dass du diesen Rapport aufbauen kannst?
Ich glaube, das ist bei mir tatsächlich unbewusst. Natürlich guckt man immer schon, ich habe ja auch jetzt im NLP da schon so viele Dinge gelernt oder natürlich auch in den anderen Ausbildungen. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich mich jetzt total darauf fokussiere, was wende ich jetzt da an, sondern versuche einfach total bei der Person zu sein, die da vor mir sitzt. Und dann gelingt der Rapport auch bis jetzt tatsächlich immer ganz gut.
Genau, ja, ich glaube oft, also ich meine, das eine ist ja die technische Seite, was man in Seminaren halt lernt, ne, zu pacen, zu spiegeln, zu schauen und so. Aber das andere, glaube ich, ist auch sehr die mentale innere Haltung, die Einstellung, ne, mit der ich jemanden betrachte und da reingehe. Wenn du dem versuchst, mal Worte zu geben, das machen wir ja oft nicht, das läuft ja oft unbewusst bei uns ab, ne? Aber wenn du mal so einen hast, wie könntest du deine innere Haltung beschreiben gegenüber den Coaching-Klienten? Was könnte da eine hilfreiche innere Haltung sein?
Für mich ist Wertschätzung die erste obere Haltung oder die erste wichtige Haltung, demjenigen vollkommen offen gegenüber zu sitzen, aber eben auch neutral, nicht zu werten, was er mir gerade sagt oder das mit mir in irgendeiner Weise zu verbinden, sondern wirklich in dem Moment auch als Coach da zu sitzen. Da muss ich tatsächlich sagen, es ist für mich wirklich so, wenn ich ein Coaching gebe, dann sitze ich als Coach da, dann bin ich nicht mehr irgendwie Michaela, sondern nehme die Haltung des Coaches ein, um da auch vollkommen neutral reagieren zu können und ja, eben Wertschätzung und Empathie entgegenzubringen. Und ja, so gelingt mir das eigentlich auch ganz gut.
Ja, also genau, ich glaube auch, Rapport entsteht durch diese Haltung von Offenheit, von Wertschätzung. Und das spüren Menschen auch, ne, wenn man das denen gegenüberbringt. Ich erlebe es oft so in den Ausbildungen, dass die gerade starten, sich noch ganz schwer tun, den Unterschied zwischen Coaching und Beratung. Ne? Die sind dann ganz schnell mit eigenen Tipps dabei und eigenen Ideen. Hast du mal das probiert? Und so könnten wir es machen und so weiter. Und das ist natürlich manchmal bricht es auch den Rapport, ne, wenn man da jemand zu sehr das schon macht. Und ich möchte das, wollte das einfach nur nochmal herausstellen, ne, diese
Ja.
Idee von Offenheit und Wertschätzung, was es dann letztendlich auch braucht, ne, um da anzugehen. Also genau, das ist eine Basis, um das aufzubauen, die Beziehung zu dem anderen. Genau. Und aber du hast gerade noch was Interessantes gesagt, finde ich, oder zumindest möchte ich gerne da nochmal einhaken, nämlich dieses, du bist dann gar nicht mehr Michaela sozusagen, sondern du bist dann halt auch in einer, ja, ich sag mal, professionellen Rolle als Coach oder so, ne, so, oder ein professionelles Selbstverständnis, klingt vielleicht auch besser. Und du bemühst dich dann neutral zu sein. Inwiefern erlebst du das denn, dass man als Coach, wenn jetzt, naja, jemand sehr traurige Geschichten erzählt oder halt Dinge erlebt hat, die sehr emotional sind, berührt dich das dann gar nicht oder wie ist das für dich als Coach?
Tatsächlich merke ich, also ich habe gerade tatsächlich eine Klientin, die hat so viel in ihrem Leben erlebt. Da muss ich dann tatsächlich auch aufpassen. Ich merke dann, es könnte jetzt, also es berührt mich sehr, aber ich versuche mir dann, jetzt hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, so eine Art, ja, wie soll ich sagen, wie so einen kleinen Schutzwall oder so, damit eben, ich kann ja nicht vor demjenigen sitzen und vollkommen auch in Tränen ausbrechen, so dass ich das halt wahrnehme. Es gibt ja da auch den Unterschied zwischen kognitiver Empathie und affektiver Empathie, da wirklich eben zu sehen, was derjenige fühlt und nicht zu fühlen, was derjenige fühlt und mich da auch immer wieder daran zu erinnern, dass ich denjenigen sehe, aber dass ich das nicht so sehr an mich heranlasse, dass ich dann eben nicht mehr weiter coachen kann und auch vollkommen emotional werde.
Genau, ja. Ich würde es mal aus meiner Sicht beschreiben, weil ich schon manchmal auch ein Tränchen in den Augen habe, wenn das, was ich da höre, mich so sehr bewegt und berührt und ich denke, oh mein Gott, was für ein grausames Schicksal oder wie auch immer. Und manchmal dann auch, bei mir sind es ja meistens Demos, ich mache ja keine Einzelcoachings oder so, aber vor der Gruppe halt, da kommt natürlich auch dann später dann oft der Kommentar, die Frage, hey Stefan, du hast ja irgendwie auch eine Träne in den Augen gehabt oder so. Ich habe dir gehört, was die gerade gesagt hat. Ich bin auch ein Mensch und so. Von daher, aber klar, es ist der Unterschied, wenn ich natürlich auch vollkommen aufgelöst bin emotional, ne? Diese extreme Version, die du auch gerade beschrieben hast, dann ist es natürlich schwierig für mich, das Coaching sinnvoll weiter fortzuführen und Herr der Lage zu sein, zu wissen, was kommt als nächstes, wie gehen die Schritte raus oder so. Und das ist, glaube ich, nochmal für mich ein Unterschied. Ich lasse mich schon ein bisschen berühren davon, aber natürlich nicht so, dass ich dann nicht mehr als Coach jetzt weiter agieren kann und weiß, was da ist. Und ich finde, das ist auch nur zu menschlich und es passt irgendwie dann auch in die Situation rein. Ich stelle es mir sogar auch komisch vor, jemand erzählt dir da sein tragisches Lebensereignis, du bist so ganz ruhig und cool, wie so ein Roboter oder so. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Qualität dann im Vergleich zur KI oder so, wenn die irgendwann ins Coaching kommt, wo wir Menschen da einfach noch eine Möglichkeit haben, doch noch ein bisschen mehr die Fühler auszustrecken, in Schwingung zu gehen, mit dem anderen im Rapport zu sein dadurch. Ne?
Ich muss tatsächlich sagen, oft ist es bei mir auch dann danach nochmal, wenn die Person dann weg ist, dann denke ich dann auch nochmal so, boah. Also dann muss ich es gerade mal für mich für einen Moment auch nochmal rauslassen, ne? Wo ich, also ich fange jetzt an zu weinen, aber ne, ich muss es in dem Moment auch nach einem Coaching erst nochmal verarbeiten, was derjenige mir da gerade alles erzählt hat, ne? Was ich dann auch in dem Moment ja zurückhalten muss, dann Emotionen, ne? Definitiv. Also ich kann das genauso, wie du es gerade gesagt hast, auch absolut bestätigen.
Ja, Ja, also Rapport, super wichtig. Und dann, ja, ist man im Coaching, dann hängt es halt ein bisschen davon ab, ne? Verschiedene Themen wahrscheinlich, was da kommt. Gibt es spezielle Methoden, die du super gerne einsetzt, die du magst, also Lieblingselemente oder sowas?
Definitiv. Also Timeline-Arbeit liebe ich in jeglicher Hinsicht. Ich habe auch diverse Hypnose-Ausbildungen gemacht und nutze die Timeline-Arbeit einmal in der Hypnose. Ich nutze die Timeline-Arbeit aber auch gerne, um einfach mal Stärken nochmal herauszuarbeiten, dass man denjenigen nochmal verschiedene Situationen seines Lebens erzählen lässt und guckt, wo sind denn die Stärken der Person? Was haben andere vielleicht in dem Moment gesehen? Also gerade dieses Stärken herausarbeiten finde ich total schön. Aber Timeline-Arbeit in jeglicher Hinsicht mag ich ganz, ganz besonders. Und die gibt es ja tatsächlich in verschiedensten Ansätzen. Oder Teilearbeit finde ich auch sehr, sehr interessant, weil den Personen oft ja gar nicht bewusst ist, es ist ja ein Teil von mir, der jetzt gerade so denkt oder der gerade sich so verhält. Und dann, wie es auch im NLP ist, halt Verhalten von der Absicht zu trennen, ist manchmal wirklich sehr hilfreich.
Ja, vielleicht für diejenigen, die uns zuhören, die vielleicht jetzt noch nicht so viel von den Fachbegriffen haben, ganz kurz nochmal die Timeline. Das ist die Idee, dass Zeit eben durch Raum dargestellt werden kann, also oft auch durch eine wirklich eine Linie am Boden, die man abläuft. Da kann man Tücher hinlegen, ein Seil oder auch Zettel und sich da vorwärts, rückwärts bewegen, in die Vergangenheit reisen oder halt auch in die Zukunft reisen. Das ist eine super schöne Arbeit. Aber so wie du das auch beschrieben hast, du hast ja gesagt, dass du das auch in Hypnose machst, ist auch genauso möglich, natürlich im Sitzen, einfach in der Vorstellung zu sagen, Mensch, jetzt reise mal deine Vergangenheit. Ich finde es immer so witzig, wenn manchmal Coaches zu mir sagen, ich habe doch gar nicht genügend Platz in meinen Räumen, mein Coaching-Raum ist nicht lang genug für die Timeline, ich kann das nicht machen und sich da selbst im Wege stehen, anstatt dann zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt quasi ohne Requisiten, wir machen es halt einfach in der Vorstellung. Genau, und Teilearbeit, wunderschöne Geschichte, nämlich zu schauen, dass die Dinge in einem selber, die einen ärgern oder mit denen man gerade im Clinch liegt oder vielleicht auch mit kreativen Teilen oder anderen, dass man die einfach visualisiert, dass man die für sich darstellt, denen eine Form gibt, eine Gestalt gibt, sei es jetzt auditiv, kinästhetisch oder visuell und dann mit denen auch direkt die ansprechen kann und um mit denen arbeiten zu können. Manchmal die sogar auf die Hand zu nehmen oder wohin auch immer uns. Also ich kenne ganz viele Teilnehmer, bei denen gerade diese Art von Arbeit nochmal so einen anderen Zugang auch gebracht hat, ne? So ein bisschen auch ja, mal Verstand vielleicht auch mal loszulassen, ein bisschen mehr hier auch mal unbewusst zu arbeiten und das deutlich herauszuarbeiten, was diese Teile von uns wollen, was da ist. Also ja, sehr, sehr schön.
Ich muss ehrlich sagen, ich stand zu Anfang total, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich da, also ich habe auch Emotionscoaching in der Ausbildung gemacht und als unser Ausbilder dann gesagt hat, ja, dann lass mal diesen Teil als kreativ ausgedachte Fantasiegestalt im Raum erscheinen, da habe ich gedacht, das kann ich doch nicht zu einem Klienten sagen, der hält mich ja für verrückt, aber mittlerweile ist es tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsarbeiten, mit den Teilen zu arbeiten, obwohl ich anfangs wirklich Schwierigkeiten damit hatte.
Ja, das ist auch so ein Punkt, der im Seminar oft kommt. Bei mir dann oft eher das Thema Business. Das kann ich doch im Business gar nicht so machen. Also meine Erfahrung ist, es geht doch. Manchmal muss man es vielleicht kurz umschreiben oder eine kurze Einleitung dazu sagen.
Gesundheit.
Danke dir, dass jemand sich das halt dann auch entsprechend vorstellen kann. Aber erstmal so im Kopf, nee, das geht nicht. Und dann zeige ich denen, hey, das kannst du auch so machen. Du musst natürlich dann vielleicht nicht sagen, jetzt nimm mal Kontakt auf mit deinem inneren Teil oder so. Sondern eher sowas wie, hast du manchmal den Impuls in dir, das und das und so und so. Und dann, ach, dann lass uns doch mal mit diesem Impuls den mal ein bisschen genauer anschauen. Ne? Wenn der eine Gestalt hätte, wenn der einen Namen hätte, wie wäre das dann und so. Ne? Also dann geht es meistens. Und dann sind sogar die oft sehr begeistert, weil sie das vielleicht auch gar nicht erwartet haben, weil es mal abweicht von dem, was sie sonst kennengelernt haben. Und am Ende des Tages sind es auch nur Menschen, mit denen die gleichen Dinge funktionieren, die auch mit wem auch immer sonst funktionieren.
Ja,
Ja.
kommt, wie du schon sagst, immer darauf an, wie man das Ganze rahmt, ne?
Ja. Genau. Gibt es noch irgendeine andere Methode außer Timeline, Gestalt, die du gerne einsetzt?
Wenn es um Ziele geht, definitiv die Dils-Pyramide. Einfach
Mhm.
Klassik, wenn jemand durch die verschiedenen Ebenen geht und immer sein Ziel vor Augen hat, da sind schon so tolle Sachen passiert. Das ist eine Methode, die ich sehr, sehr gerne mag. Und halt, wie gesagt, im Emotionscoaching, da haben wir auch so diese Emotionen auch einfach mal die Psychoedukation zu nutzen, also demjenigen auch mal überhaupt zu erklären, dass jede Emotion eine positive Absicht hat, was dahinter steckt. Und dann ist manchmal so viel Verständnis dafür da, und das öffnet auch nochmal ganz neue Welten. Also auch dieses Erklären von Dingen, die überhaupt passieren, finde ich auch nochmal extrem wichtig.
Das Erklären von Dingen, wer erklärt? Der Klient oder du oder ihr gemeinsam?
Nein. Nein, wenn ich jetzt zum Beispiel erkläre, dass wir net unterschiedliche Netzwerke im Gehirn haben, das eine ist für Stress zuständig, das andere ist für Emotionen zuständig und dass da manchmal deswegen zwar eine klare Sicht ist, ich weiß genau, das und das sollte ich nicht tun, aber eben eine gefühlte Barriere, man tut es trotzdem und was da sich tatsächlich abspielt und dass da Emotionen dahinter stecken, dass Emotionen aber positive Absichten haben, eben so Dinge auch nochmal klar zu machen, ist manchmal auch sehr, sehr hilfreich.
Ja. Also für Coaches schadet es nicht, auch ein bisschen Hintergrundwissen zu haben aus der Psychologie oder aus der Hirnforschung, ne, was da so
Ja.
abläuft. Weil für manche Klienten, wie du sagst, ist es eben hilfreich, auch eine kognitive Vorstellung zu bekommen. Hey, was ist da los? Was passiert da mir? Ja, cool. Okay, also so läuft dann auf die eine oder andere Art das Coaching halt dann individuell ab mit der Person. Wie ist das? Kommen Menschen zu dir? Kommen die eher einmal oder mehrmals? Habt ihr dann eine lange Session oder mehrere Sessions?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich eine Klientin, die sagt, das tut mir so gut, ich möchte das einfach einmal im Monat machen. Die kommt jeden Monat dann einmal. Die hat auch eine schwere Sache hinter sich gehabt. Manche, die natürlich ein konkretes Ziel vor Augen haben, wo wir dann gemeinsam dran arbeiten, dann kommen die dreimal. Und es gibt natürlich auch Dinge, die man, Rauchentwöhnung oder so, mache ich auch schon mal unter Hypnose. Da ist man natürlich zweimal, dann ist das, wenn es gut läuft, ist die Sache beendet.
Ja, sehr, sehr
Ich
schön.
mache das Thema an. Ne?
Und gibt es manchmal auch Hausaufgaben?
Definitiv, definitiv. Das finde ich total wichtig, dass es Hausaufgaben gibt, obwohl man immer so überlegt, sagt man jetzt Hausaufgaben, weil das bei manchen Leuten
Ja.
nicht doch wieder, ne, einen schlechten Beigeschmack hat. Aber definitiv ist mir das total wichtig, dass es da Aufgaben gibt, die ich mitgebe.
Ja, ich habe es jetzt einfach mal so genannt, ne?
Ja.
Hast du mal ein Beispiel für sowas? Wie könnte sowas aussehen?
Ja, ich kann auch wieder das von der Klientin nehmen, die jetzt zuletzt bei mir war. Sie hat ein extremes Problem, was ihren Selbstwert angeht, dass sie dann auch nicht so ernst genommen wird. Und dann habe ich gesagt, ja, wie müsstest du denn sein, damit du ernst genommen wirst? Wie müsstest du denn sein? Oder woran würdest du merken, dass du selbstbewusst geworden bist? Und dann hat sie gesagt, ja, dann würde ich ja ganz anders da stehen, ich würde mich ganz anders halten. Dann habe ich sie das einfach mal vormachen lassen, wie sie sich denn dann halten würde. Und dann hat sie sich ganz aufrecht hingestellt und den Kopf direkt angehoben, direkt in Lächeln im Gesicht. Und dann habe ich gesagt, und das ist jetzt genau deine Aufgabe, dass du das jeden Tag einfach mal mehrmals für dich machst, dich so hinzustellen, das erstmal für dich zu üben. Sie hat auch Schwierigkeiten damit, anderen Leuten direkt in die Augen zu schauen, dass sie dann mal langsam anfängt, mal an der Supermarktkasse jemand Fremden mal in die Augen schaut, sowas dann zu üben. Was für mich auch total wichtig ist, ist das Thema Dankbarkeit. Also Emotionen an sich, ne, dass man mal hingeht, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, auf das ich stolz bin, dass man da jeden Abend einfach mal guckt, was habe ich denn heute eigentlich erlebt? Worauf bin ich stolz? Wofür bin ich dankbar? Wo habe ich vielleicht auch Sicherheit oder Entspannung gefühlt? Und das macht ganz, ganz enorm viel. Es hört sich nach wenig an, aber es hat einen ganz großen Impact, meiner Meinung nach.
Was erlebst du denn oder wie würdest du beschreiben, sind denn die Auswirkungen von Coaching? Also können ja sehr unterschiedlich sein, je nach Menschen, je nach Thema, aber ich würde so ein paar Ideen, Impulse mal sammeln. Was passiert mit Menschen beim Coaching im guten Fall? Also wenn jetzt dann auch tatsächlich was Schönes passiert, ist ja. Ich würde schon sagen, meistens der Fall. Also ich kenne es eher selten, dass jemand so gar nicht anspringt, auf die Methode. Aber was erleben die Menschen dann so für Effekte? Was beschreiben die? Was sagen die vielleicht auch dann dazu?
Ja, also ganz oft kommt dann der Satz, oh, das hat sehr viel an meiner Einstellung verändert, meine Sichtweise hat es verändert. Ja, aus einem anderen Blickwinkel Dinge zu sehen, sorgt einfach für mehr Verständnis. Und natürlich, wenn man auch mit den Emotionen arbeitet, dann löst sich natürlich auch manchmal extrem viel, was vielleicht da ganz lange schon irgendwie im System, sage ich jetzt einfach mal, festgesteckt hat. Oder es passiert auch schon mal, dass ein Klient kommt, der ein bestimmtes Ziel hatte und dann während der Arbeit auf einmal merkt, hey, eigentlich ist das gar nicht mein Ziel. Ne? Oder dass jemand sagt, da und da möchte er sich ändern und er stellt im Coaching plötzlich fest, nee, eigentlich bin ich genauso gut, wie ich bin und so möchte ich eigentlich, das möchte ich gar nicht ändern. Das sind eigentlich andere, die das möchten, aber ich möchte das vielleicht gar nicht.
Ja. Wie geht es denn dir als Coach, wenn du dann von Menschen das hörst, was das mit ihnen gemacht hat, was es verändert hat? Wenn sie vielleicht auch sagen, Mensch, klasse, ich brauche jetzt gar kein Coaching mehr, also zumindest für dieses Thema, das ist jetzt irgendwie mal durch, ne? Was macht es mit dir?
Das ist für mich tatsächlich der Grund, warum ich es mache. Also dieses Feedback zu bekommen und mit jemandem etwas erarbeitet zu haben, was ihn in eine gewünschte Veränderung bringt, ist für mich das Großartigste, was passieren kann. Also das macht mich total glücklich. Das kann ich gar nicht anders beschreiben.
Ja. Wie würdest du dich in dem Moment beschreiben, in was, oder du als Coach, ne? Wie würdest du dich da beschreiben? Wie siehst du dich da? Es kann ja sehr unterschiedlich sein, ne? Manche sagen, ja, ich bin ein Begleiter oder ich habe oft bei mir allerdings ein bisschen mehr auch mit dem Kontext von Unternehmen die Idee gehabt, ich bin ein Möglichmacher oder so. Gibt es da irgendeinen Begriff, mit dem du dich anfreunden kannst oder mit dem du eher sympathisierst?
Ja, ich würde mich als Begleiter auch bezeichnen. Also ich bin dabei. Ich beschreibe es immer so, Coaching ist für mich wie so eine Art Wanderung. Ich kenne den Weg, aber gehen muss ich halt selber. Und das ist für mich so
Also
das.
ein Guide auch, ne? Die
Ja,
machen Touren
genau.
oder so.
Ja, es passt
Genau.
halt nicht zu mir, was das Wandern angeht. Von daher ist das eine schöne
Ja,
Beschreibung. Ja.
sehr gut. Ja, manche haben irgendwie den Begriff Hebamme oder was auch immer, ne? Also gibt ja die unterschiedlichsten Bilder im Kopf oder Metaphern, mit denen man für sich beschreibt, was passiert da eigentlich, was mache ich da gerade im Coaching. Was war denn für dich persönlich? Du hast ja auch jetzt eine Reihe von Seminaren und Ausbildungen auch schon gemacht die letzten Jahre. Was war denn für dich persönlich ein großer Durchbruch, den du bei dir festgestellt hast? In den Ausbildungen wird ja auch gecoacht und man erlebt sich ja auch in den verschiedenen Rollen. Gibt es da was, was du berichten magst, wo du sagst, da hat es mein Leben auch irgendwie beeinflusst?
Jede Ausbildung hat definitiv mein Leben beeinflusst, das muss ich ganz klar sagen. Alles, was ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, und das war tatsächlich einiges, hat auf seine Art und Weise sehr, sehr viel bei mir bewegt. Aber so einen ganz bestimmten Augenblick, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da habe ich mich fürs Demo-Coaching gemeldet, und zwar mit dem Thema, ich muss es allen recht machen. Da ging es drum. Und das war eins meiner allerersten Seminare und da habe ich mich überhaupt noch gar nicht getraut, überhaupt mich, dass ich mich gemeldet habe, war schon der absolute Wahnsinn. Aber wenn ich mich nur schon vorstellen musste, war ich schon schweißgebadet. Das war schon vollkommen unvorstellbar. Oder jetzt hier so einen Podcast mit dir zu machen, war vollkommen unvorstellbar für mich in dem Moment noch. Und dann habe ich mich gemeldet für das Demo-Coaching und habe dann am Ende des Tages, ich dachte, das hat nichts gebracht und habe auch dem Ausbilder gesagt, für mich hat es jetzt nicht so viel gebracht. Und habe aber am Ende des Tages vor 20 Leuten meine Meinung gesagt und habe gesagt, ich verstehe ja eure Euphorie, aber ich kann die noch nicht so ganz nachvollziehen. Und habe aber in dem Moment ja was getan, was ich normalerweise nie gemacht hätte. Also ich habe vor 20 Leuten meine eigene Meinung gesagt und habe es in dem Moment nicht allen recht gemacht und schon gar nicht dem Ausbilder.
Ja.
Und habe aber erst danach, nach dem Seminarabend, hat der Ausbilder mich noch angerufen, hat da gesagt, weißt du eigentlich, was du gerade gemacht hast? Und da ist es mir wirklich sowas von klar geworden. Und dann habe ich natürlich direkt den Mastercoach in dem Programm gemacht, weil ich so überzeugt von der Methode war. Ja.
Sehr schön.
Ja, und was mein eigenes, also ich habe es gerade schon gesagt, vor 4 Jahren hätte ich niemals mich jetzt hier hingesetzt mit einem Podcast. Interview aufgenommen hätte. Also ich war, was Selbstbewusstsein angeht, ein vollkommen anderer Mensch. Das kann man gar nicht beschreiben. Also es hat sich so viel für mich verändert in den 4 Jahren. Das ist Wahnsinn.
Ja, es geht auch schon in die Richtung meiner nächsten Frage, nämlich ich wollte dich fragen, ob dir schon von Anfang an klar war, dass du Coach werden möchtest oder wann sich das auf dem Weg herauskristallisiert hat, dass du gesagt hast, Mensch, das könnte auch etwas sein, womit ich mich auch beruflich beschäftigen möchte.
Ich muss sagen, ich bin tatsächlich dazu gekommen, als ich selber in einer persönlichen Krise steckte. Und ja, damals habe ich durch Zufall, wenn es denn ein Zufall war, zuerst mal mit einem Fernstudium angefangen als Life-Coach und habe schon während dieses Fernstudiums gemerkt, wie viel das mit mir macht. Also ich habe es nicht da zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gemacht, um anderen Menschen zu helfen, sondern irgendwo einfach für mich selber. Habe aber gemerkt, wie viel das mir selber auch oder bei mir selber auch verändert hat. Habe dann gemerkt, das macht mir so viel Spaß, ich möchte irgendwas in der Richtung machen. Und als ich selber aus der Krise raus dann war, habe ich festgestellt, ich möchte gerne andere Menschen genau dabei auch unterstützen, dass die nicht so lange in solchen Problemen feststecken, wie ich es zu diesem Zeitpunkt getan habe. Und das ist nach wie vor das Großartigste für mich, das tun zu können.
Ja, schön. Was denkst du denn, was die Menschen gerade, also ich bin jetzt ein bisschen allgemeiner gerade, was die Menschen gerade so in dieser Zeit, was sie brauchen, was ihnen gut tut?
Ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, diese Fragen sich zu stellen, einfach jeden Tag mal überlegen, wofür bin ich dankbar oder worauf bin ich stolz, das ist definitiv was gerade jedem Menschen einfach gut tun würde. Ja, auch zu reflektieren, oder Reframing, ne, ist auch ja so ein schönes Thema, das ist natürlich definitiv auch etwas, ne? Ich habe das eben erzählt, die Corona-Krise. Viele sagen, das war das Schlimmste, was damals passiert ist. Für mich war es einfach, ich will jetzt nicht sagen großartig, aber ich habe da so viel Gutes für mich daraus mitgenommen und da eben immer mal zu gucken, was ist denn gerade Gutes an dieser Situation. Also dieses Reframing hilft halt in allen Lebenssituationen.
Ja. Also sich praktisch auch beschäftigen mit den, ja,
Ja.
mit den Methoden, mit den Tools, mit den Skills, die es da eben gibt, die man nutzen kann. Ja, sehr, sehr schön. Wenn du so eine Art Lebensphilosophie machen oder schreiben würdest, wie würdest du das, was wären einige der Punkte? Es kann natürlich nicht vollständig sein, das ist völlig klar, aber was wären so Tipps, die du jemand mitgeben würdest, aus deiner Perspektive? Volk ist klar, es kann ja auch nur deine Perspektive sein, subjektiv. Wie gelingt ein gutes Leben? Was würdest du da sagen? Was sind so Ideen, Michaelas
Ja,
Tipps?
vor allen Dingen glaube ich daran zu glauben, dass man alles, was man braucht, schon in sich hat. Das ist natürlich manchmal herausfordernd und nicht immer leicht, definitiv nicht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, was für mich auch einer der Schlüsselsätze war, ist demjenigen, dem du die Verantwortung und die Macht über demjenigen, dem du die Verantwortung gibst, gibst du auch die Macht über dein Leben. Also auch immer zu überlegen, wie kann ich hier Verantwortung übernehmen für mein Leben und nicht immer alles irgendwie abschieben? Das ist für mich total wichtig geworden. Also, dass man alles in sich hat, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Ja, Resilienz ist für mich auch ein total wichtiges Thema. Also da diese Bausteine immer vielleicht eine Spur Humor noch zu behalten, Optimismus, ja, solche Dinge in die Richtung.
Bleiben wir mal kurz bei Resilienz. Was ist für dich Resilienz? Was bedeutet das für dich?
Ich finde die sieben Säulen der Resilienz total spannend. Und wenn man die stärkt, also Optimismus, Akzeptanz, Zukunftsplanung, Netzwerk, Orientierung, all diese Bausteine, die sind für mich extrem wichtig geworden in den letzten Jahren. Da achte ich immer drauf, wie kann ich die stärken, was kann ich da tun? Und da die richtigen Fragen mir eben zu stellen, ne? Wenn ich in der Haltung bin, warum ich und warum passiert mir das jetzt? Ist das was anderes, als wenn ich die Haltung annehme, was kann ich jetzt gerade tun, um das, was da gerade ist, zu verändern? Und nochmal, es ist nicht leicht, definitiv nicht. Ich habe selber gerade auch nochmal eine Situation gehabt, wo ich ordentlich nochmal in meine eigene Trickkiste greifen musste. Aber wenn man sich da so ein bisschen dran entlanghangelt und ein Baustein nach dem anderen sich mal so ein bisschen anschaut und teilweise was macht, nicht alles auf einmal, dann glaube ich, kann das ganz gut gelingen.
Ja, schön. Hast du sowas wie ein Lieblingsbuch aus diesem Bereich oder ein Buch, wo du sagst, da habe ich eine Menge draus gelernt?
Definitiv. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Der Millionär und der Mönch. Kennst du das? Also es hat jetzt nicht direkt was mit Resilienz zu tun, aber es hat mir persönlich in einer schwierigen Zeit geholfen. Und dieses Buch habe ich schon mehrmals weiterempfohlen. Und jede Person, also ich habe jetzt gerade erst letzte Woche, haben mir zwei Leute wieder gesagt, ey, der eine hat gesagt, ich habe es an einem Sonntag gelesen, der andere hat auch gesagt, ich habe nur 2 Tage, dann hatte ich das durch. Ist ein kurzes, ist gar nicht so viel, aber es ist einfach ein schönes Buch, was mir viel bedeutet hat. Und dann gibt es noch ein Buch, das heißt In der Hölle tanzen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von einer Person, die ist heute schon, ich glaube, 95 Jahre alt, die hat Auschwitz überstanden. Und das hat, da ist halt auch nochmal viel zum Thema Resilienz drin. Und mit 95 ist sie tatsächlich heute noch bei Instagram. Also es ist eine unglaubliche Frau, die hat mit 50 noch Psychologie studiert. Diese Person, die hat mich total beeindruckt. Und das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was ich sehr, sehr gerne mag.
Ja, wer kommt denn zu dir ins Coaching? Was sind das für Menschen? Was haben die für Themen? Hast ja eingangs schon ganz kurz was gesagt, aber vielleicht magst du noch ein bisschen ausführen.
Ich habe jetzt ein Jahr lang tatsächlich fast nur Menschen betreut oder unterstützt, die Beziehungsprobleme hatten oder sich nach einer Trennung wirklich in so einer Art Loch befanden. Das ist, würde ich auch sagen, immer noch so der Schwerpunkt. Aber grundsätzlich, wie ich es eben schon sagte, das ist zwar, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen allgemeiner an, aber so die Beziehung zu sich selbst zu stärken, wenn du stark in dir selber bist. Und das ist natürlich auch nach Beziehungsthemen oder Trennungen ganz wichtig, auch allein sein zu können, ohne dass man eben das Glück bei jemand anderem sucht. Dann ist das ist halt eine Kunst und da jemanden auch zu stärken, bei sich selbst wieder anzukommen, mit sich selbst zufrieden zu sein. Das sind so Themen, die schwerpunktmäßig, aber halt auch andere Dinge. Also auch schon mal Mütter, die gerade sagen, ey, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ich komme einfach nicht mehr klar, es ist alles zu viel, sowas hatte ich auch schon. Ja, Selbstwertthemen, solche Dinge.
Ja. Wie finden dich denn die Menschen?
Tatsächlich ist es jetzt einige über Erzählungen, also Mund-zu-Mund-Propaganda, ansonsten aber auf jeden Fall auf der Website oder ja, Flyer habe ich natürlich auch, die ich verteile, aber ansonsten auf der Website, auf Instagram. Ja.
Genau. Ja, vielleicht sagst du auch mal kurz gerade die Webseite.
Ja, das ist www.coaching-brom.de.
Genau, also Brom mit Brohm.
Genau.
Genau, geschrieben. Genau. Bist du auch auf anderen Kanälen? Ich frage nur neugierigerweise, weil ich habe ja in meiner Ausbildung immer viele, die auch
Ja.
Marketing sich beschäftigen. Auf welchen Kanälen soll ich aktiv sein oder wie kann ich
Ja.
das machen?
Tatsächlich überall, also auf Instagram auch unter Coaching Brom, auf Facebook auch, LinkedIn so ein bisschen, ja.
Gut. Was sind denn aktuelle Zukunftsprojekte von dir? Gibt es da irgendwas oder womit beschäftigst du dich gerade gedanklich sehr stark in dem Bereich?
Ich konzipiere gerade ein eigenes Resilienztraining, das ich dann gerne auch in Firmen anbieten möchte. Das ist, da liegt jetzt gerade so mein Hauptfokus drauf. Meine Website muss auch tatsächlich nochmal überarbeitet werden.
Welche
Aber
müsste das nicht, ne? Das ist doch fast immer der Dauerzustand, dass man schon kaum ist eine Überarbeitung fertig, hat man schon wieder irgendwie Ideen für die nächste,
ja,
ne?
man verändert sich halt auch extrem, ne? Also wenn ich jetzt auf meine Website gucke, dann denke ich, das bin gar nicht mehr ich. Also es ist total krass, was in den letzten Jahren passiert ist. Und von daher, ich habe es eben schon mal kurz erzählt, passt die Website eigentlich gar nicht mehr so richtig zu mir. Also da müsste dringend nochmal was dran gemacht werden. Aber dieses Resilienzkonzept und dieses Resilienztraining, das ist gerade, hat meinen Hauptfokus natürlich neben dem Coaching.
Das heißt, wenn du Coaching machst, wo finden die denn statt? Hast du einen Raum bei dir oder irgendwo extern oder wie machst du das?
Nee, ich habe einen eigenen Coaching-Raum und ansonsten halt über halt online, ne? Aber ich habe auch einen eigenen, genau.
Und du sitzt, wo bist du?
In der schönen Eifel sitze ich, in der Nähe von Köln.
In der Nähe von Köln. Also wer immer dort in der Nähe ist und gerne auch in Präsenz gecoacht werden möchte. Wenn der Michaela einfach mal Kontakt aufnehmen, würde ich sagen. Schaut mal auf die Webseite, schreibt eine E-Mail, meldet euch mal.
Ja, sehr, sehr gerne.
Genau. Ja, gibt es noch was Spannendes zu dir? Ein Hobby oder sowas?
Ja,
Was
ich habe
hast
es
du
eben
gerne
schon,
gemacht?
schon ja, mal kurz erzählt. Tatsächlich wandern. Ich hatte
Wandern?
letztes Jahr ein ganz großes Projekt. Dieses Jahr wird es ein noch größeres. Es geht dieses Jahr in den Himalaya. Also von daher, das ist definitiv auch ein Punkt, der viel Raum einnimmt. Da haben wir dieses Jahr dann noch ein paar Vorbereitungen, die wir treffen müssen, wollen, nicht müssen, wollen natürlich, ne? Also ich freue mich extrem drauf. Ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr waren wir auf dem Kilimandscharo. Das war auch eine ganz besondere Reise.
Das ist dann nicht nur Wandern, oder? Das ist doch da auch ein bisschen Bergsteigen, oder nicht? Oder Bergwandern, oder wie nennt man das?
Dieses Jahr auf jeden Fall. Also letztes Jahr Kilimandscharo kann man machen ohne Klettern und ohne alles, aber dieses Jahr ist vorher noch ein Gletschertraining angesagt. Da sind Steigeisentraining ist da natürlich angesagt. Also dieses Jahr wird es noch mal ein bisschen intensiver als letztes Jahr. Definitiv.
Wäre ja auch eine Idee, das mit Coaching zu verbinden, ne? Zu sagen, hier, on Tour und schauen, wie wir Situationen bewältigen, was geht gerade in dir vor oder, ne, oder auch generell.
Ja.
Ja.
Also letztes Jahr war es tatsächlich auch ein Resilienztraining, die Tour zum Kilimandscharo.
Aha, das heißt, waren dann noch mehr dabei oder gab es einen Coach oder so generell für
Es
dich?
gab keinen Coach, aber so die Tour wurde so genannt. Es war halt Resilienztraining Kilimandscharo und da kann man definitiv sagen, da muss man alle Faktoren stärken, ne? Weil das ist schon eine sehr, sehr krasse Herausforderung.
Ja.
Ja. Ansonsten lesen, Zeit mit den Kindern, mit Freunden, Seminare leider. Ich bin da schon so ein bisschen süchtig, muss man sagen. Ja. Genau. Also da habe ich ja noch ein bisschen was vor mir. Ich mache auch noch im NLP gerade weiter und die gelbe Reihe, weil da noch mal wieder Sachen sind, die ich vielleicht noch nicht so hatte. Jetzt am Wochenende kommt noch mal die Schattenarbeit. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Ja, das wissen vielleicht gar nicht alle bei uns. Ne? Wir haben ja in der Life-Coach-Ausbildung jetzt die grüne und die gelbe Reihe und die gelbe ein bisschen mehr auch systemische Themen. Ja, muss man, irgendwie muss man es ja ein bisschen mal clustern und beschreiben, dass es da nicht so viel Verwechslungsgefahr gibt. Genau, ja, sehr schön. Ich finde, es sind einfach bunte Themen. Ne? Einfach immer verschiedenste Anregungen nochmal und da mal einen Tag sich ein bisschen intensiver mal zu beschäftigen mit so einem Bereich. Und vielleicht auch neue Übungen zu bekommen, die man im Coaching einsetzen kann. Oder auch für sich selber natürlich erstmal das Thema wieder durcharbeiten. Genau, ist eine ganze Menge da.
Ja. Und es sind halt auch daraus so tolle Gruppen entstanden aus den Ausbildungen. Ich habe heute noch seit 2020 einmal die Woche Peer Group Treffen. Natürlich manchmal zu Themen, manchmal unterhält man sich auch einfach nur. Oder ein wundervolles Erfolgsteam. Auch da bin ich euch sehr dankbar für. Das sind so tolle Menschen. Das macht so viel Spaß, sich da zu treffen, einfach mal auszutauschen. Das sind auch tolle Dinge. Ja.
Genau, jetzt habe ich gerade kürzlich jetzt wieder in einem Webinar vorgestellt, ne, die 8 Schlüssel. Da ist ja bei mir auch das mit drin, dieses Erfolgsteam und Bodyarbeit. Und weil ich einfach über all die Jahre glaube, also wir können so viel für uns selber machen aus dem Coaching. Ne? Gibt es tolle Übungen, ich kann mich selbst auch coachen oder so. Aber ich glaube, dass manche Menschen an einen Punkt kommen, wo sie dann einfach in die Motivation fehlt, die Ausdauer, die Selbstdisziplin oder wo es einfach ein bisschen zäh wird und schwierig wird, wo vielleicht sich scheinbar alles gegen einen verschworen hat im Außen und dauernd prasseln immer wieder neue Dinge ein oder so. Und also kurz, es gibt Situationen, da ist es einfach hilfreich, nochmal wirklich sich ein Unterstützungssystem aufzubauen. Und da kann jemand, ein Buddy, der einfach nur sagt, Mensch, komm hier, das wird schon wieder oder ne, schau mal, wie es jetzt gerade ist oder in positiven Zeiten, der ein bisschen nachhakt. Was ist mit deinem Ziel? Wie? Du hast gar nichts gemacht. Ja, wie kann das denn sein? Du wolltest doch unbedingt, ne? Das kann natürlich ein toller Anreiz oder Anstoß sein. Und genauso denke ich auch so ein Erfolgsteam, was einen da auch mal über solche Phasen hinwegträgt oder motiviert, beflügelt, tatsächlich auch längerfristig dran zu bleiben. Ne? Wenn man selbst es vielleicht schon vergessen hat, meldet sich jemand, sagt, hey, wir haben einen Termin. Ne? Oder man hat ihn halt im Kalender drin stehen und weiß, ach ja, stimmt, genau. Ich will was vorweisen. Ne, mach jetzt die Dinge, die wichtig sind für mich, für mein Leben.
Das macht unfassbar viel. Also gerade das Erfolgsteam, ich finde das. Wir haben wirklich ein ganz, ganz tolles Team und es ist so schön, wenn man, also wie du schon sagst, ne, dann denkt man so, ah, bis Ende des Monats habe ich gesagt, ich habe das und das fertig. Also, ne, also jetzt mit meinem Resilienzkonzept tatsächlich, ne, da werde ich dann auch schon mal ein bisschen, ja, der eigene Motivator, der wird dann auch noch mal so ein bisschen in die Gänge gebracht, weil ich ja weiß, dass am Ende des Monats ich da was vorweisen möchte. Ne?
Ja. Gut, ja, kommen wir langsam zum Ende. Hast du noch sowas wie eine Message oder etwas, wo du sagst, hey, liebe Leute da draußen, das ist mein Lebensmotto oder das könnte dir auch gut tun, das könnte dir helfen? Irgendwas, wenn du dir vorstellst, das sind jetzt Menschen, die sind irgendwie so, ja, vielleicht auch auf der Suche, ja, so wie du, wie ich, wie wir beide auch mal das waren, vielleicht auch noch sind oder immer mal wieder sind, je nachdem. Was kann Menschen unterstützen, helfen in ihrem Leben? Wir hatten es vorhin schon mal so ähnlich, aber vielleicht gibt es irgendwas Prägnantes nochmal, ne?
Ja, glaube ich, also das, was ich eben schon erwähnte, vertraue darauf, dass das, was du brauchst, dass das in dir steckt. Und da einfach mal vielleicht auch ein bisschen tiefer zu graben, wo liegt das denn und wie kann ich das jetzt gerade einsetzen? Aber ich glaube, man hat so viel mehr Stärken, als man sich selbst oft bewusst ist. Und da auch einfach mal andere fragen, ne? Welche Stärken siehst du eigentlich in mir? Das ist tatsächlich, man hat so viel und man muss es nur ausbuddeln und nutzen.
Ja, und ich füge noch hinzu, und dann, wenn du es ausgebuddelt hast und nutzt, dann lass dein Licht leuchten.
Genauso, ja, genauso.
So schön diese Metapher, ne? Lass dein Licht
Ja.
leuchten in der Welt und nutzt deine Stärken, deine Ressourcen. Und inzwischen wissenschaftlich bestätigt, positive Psychologie, und wir hätten es nicht gebraucht, aber es ist jetzt, ist jetzt amtlich sozusagen, dass
Ja.
das glücklicher macht, wenn wir unsere Stärken auch wirklich nutzen und damit nach draußen gehen. Ja, super. Michaela, ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview, für deine Antworten und weiterhin viel Freude beim Coachen und auch beim selber Lernen und allem, was du sonst gerade tust.
Ja, vielen, vielen Dank für das Interview und danke fürs Zuhören.